der findet sich ja doch, ich denke, es ist dieses Beispiel von Sophie im Zusammenhang mit Minderheiten. Wenn Sie sich das mal anschauen, das ist wirklich ein schöner Punkt, der einen dazu bringen kann, deutlich zu machen, dass die Rede von Differenz und von Minderheiten, so sehr sie angesetzt ist, solche Fälle wie das Schleierverbot handhabbar zu machen und vielleicht auch notwendig ist dafür, irgendwann relativ bald in das Dunkle führt, in die nicht mehr Anwendbarkeit führt, weil wir so viele unterschiedliche Typen von jeweils gegeneinander anders definierten Minderheiten und Mehrheiten haben. Also dieses ganze Problem der Anerkennung von Minderheitsgruppen in Mehrheitsgruppen, Mehrheitsgruppen in Minderheitsgruppen, Mehrheits- und Minderheitsgruppen in unterschiedlichen gesellschaftlichen Kontexten, das führt dazu, dass, wie wird es hier expliziert, nur damit Sie es etwa missen, nicht? Es gibt keine homogenen Minder- und Mehrheiten, sondern in einer Mehrheitsgruppe gibt es wieder Unterdrückte und Unterdrückerinnen und auch Mehrheiten und Minderheiten. So könnte eine Feministin, die in Frankreich geboren wurde, aus der Erfahrung Unterdrückung als Frau und der Unterdrückung anderer Frauen in der Kopftuchdebatte andere Positionen einnehmen als französische Männer. Also wo liegt da die Identität? Der Punkt könnte uns ja egal sein, wenn es sozusagen um eine Stilisierung des eigenen Lebens einzelner Personen sich handeln würde, dann könnte man sagen, wo du dich zugeordnet fühlst, ob du sympathisierst mit einer Minderheit, mit der du gar nicht vielleicht zusammenkommst oder zusammenfällst. Das ist deine persönliche Geschichte. Die Schwierigkeit ist, dass in der Argumentation von der Frau Gagliotti mit stabilen Minderheiten zu rechnen ist. Man kann nicht jede Differenz an dieser Stelle positiv aufgreifen, sondern es müssen wohl fundierte Differenzen sein, wo Benachteiligung nachzuweisen ist, wo sozusagen das ganze Instrumentarium der Kompensation tatsächlich greifen kann. Warum wird nichts getan für die Minderheit der österreichischen Rolls-Royce-Fahrerinnen? Das könnte man sich ja auch fragen. Man könnte natürlich sagen, da wird sehr viel für die getan. Ja? Aber es ist eine offene Frage. Also die Straßen sind zum Beispiel zu eng einfach. Die Straßen gehören ausgebaut. Das muss zunächst einmal argumentiert werden. Gut, ich wollte hier den kurzen Verweis machen und gehe jetzt auf die Position von der Wendy Brown. Ich habe vor, quasi einen wichtigen Punkt auszulassen, aus Zeitgründen ganz einfach, nämlich diese Subjektformation und Toleranz im Anschluss an Foucault. Lesen Sie sich das durch, es ist sehr interessant und liest sich, glaube ich, auch leicht an der Stelle.
Ich möchte mich nochmal zurückholen, das, was ich gesagt habe mit der Subjektformation. Mhm. Also, wenn ich jetzt gedacht habe, war die Judith Butler. Mhm. Und ich denke mir, weil ich ja immer noch so im Hin, ich weiß, Sie werden jetzt ein bisschen aufstehen, aber meine Probleme habe mit dem Davidson.
Ja.
Und ich denke mir, die zwei müssen ja, also gibt es da irgendwelche.
Die geben kaum Berührungen, gibt es keine Berührungen. Es sind zwei verschiedene Planeten. Jetzt Davidson und Judith Butler. Ja. Also Davidson ist sowieso ein bisschen andere Generation, aber auch die Nachfolge von Davidson.
Weil vom Ansatz her, also gerade diese Subjektwerdung, also dieses Verstehen von Sprache, jemanden einen Namen geben, also indem ich jemanden konstituiere von meiner Welt aus, und da sehe ich schon Berührungspunkte, indem ich von mir aus sage, ich gebe dem den Namen und ich schreibe dir das zu, grenze ich Teile seiner Persönlichkeit ganz aus oder täusche mich total.
Ja.
Und da sehe ich, also da habe ich die Schwierigkeiten mit dem ja. Davidson und bin eher bei der Butler.
Verstehe.
Und das ist ja. auch, geht auch mit dem Foucault konform, würde ich
meinen. Das ist völlig richtig, ja. Das ist richtig. Das bringt mich tatsächlich an den Punkt, den ich Ihnen ansprechen wollte. Die These von Foucault, muss es doch sozusagen jetzt nur kurz in Erinnerung rufen, die These von Foucault ist, dass es eine Zeit gegeben habe, in der Minderheiten, Abweichungen, abweichende Verhaltensweisen, Personengruppen mehr oder weniger, also vorgekommen, aber nicht typisiert worden sind in einer ganz bestimmten Art und Weise. Verwaltungstechnisch hat man dieses und jenes natürlich schon auseinandergehalten, aber es war nicht fundiert in einem Wesen. Es war nicht so, dass man eine schwule Identität gehabt hat, sondern man hat bestimmte Aktionen gesetzt, die heterosexuelle Gewohnheiten nicht erfüllt haben. Also homosexuelle Aktionen. Und es ist relativ klar, dass es mir scheint es recht klar zu sein, dass das einen Entspannungsfaktor in die Debatte werfen kann, nicht? Angesichts einer solchen Frage wie, bist du schwul oder bist du nicht schwul, bist du homosexuell, bist du heterosexuell, wird einem deutlich, dass man da einem Ja-Nein, einem sich zuordnen unterworfen ist, das möglicherweise die wichtigsten Unterscheidungen verpasst. Warum kann ich nicht einmal das eine und nicht mal einmal das andere sein? Wieso willst du das überhaupt von mir wissen? Wieso muss ich es eintragen? Nochmal, man könnte es auch mit Formularen so sagen, nicht? Wenn es ein Formular gibt und in diesem Formular steht drinnen Vegetarierin oder Nicht-Vegetarierin und das ist ein Formular für eine Konferenz, da kann man zum Beispiel in die Situation geraten, dass man sagt, also ich weiß, wenn ich dort hinfahre und ich kreuze nicht Vegetarier an, dann kriege ich einen solchen Blödsinn zu essen, dass ich sinnvollerweise hier Vegetarier ankreuze, um mir halbwegs die gute Laune zu erhalten. Ja? Wenn jetzt jemand die Sache so sieht, dass er sagt, aber du hast dich ja den Vegetarierinnen zugeordnet, du bist also ein Vegetarier, das nächste Mal kriegst du sozusagen kein Fleisch mehr, dann ist das der Fall, den der Foucault als bedrohlich findet und den er blockieren möchte. Er möchte sagen, es gibt administrative Differenzierungen und es gibt aber, und das ist eine Frage der Subjektformation in der Neuzeit, es gibt diese Form von Verwesentlichung davon, dass an den Körper Vegetarier fällt man nicht umsonst ein, weil das auch was mit Körper zu tun hat, ist ein bisschen harmloser als homosexuell, nicht? Aber es gibt diese Tendenz, das in den Körper einzuschreiben und das ist ein bisschen vergleichbar damit, wie du bist geboren als Christin, du bist geboren als Slowenin und die Schwierigkeit davon habe ich Ihnen schon gesagt, in dem Moment, in dem diese Form von Verwesentlichung der Differenzen eingeführt wird, und nicht nur eingeführt wird, sondern dann in einem zweiten gesellschaftlichen Durchgang auch noch als sozusagen als schützenswert und als propagierenswert betrachtet wird, hat man zwar vielleicht mit den besten Absichten etwas ausgeschlossen und etwas übersehen, was man nicht übersehen sollte. Und das ist natürlich auch der Punkt von der Judith Butler. Und da ist die Wendy Brown ziemlich ähnlich an der Stelle. Also Sie können das hier sozusagen nachlesen, dass die Toleranz zutiefst antidemokratische Dimensionen aufweist. weil sie von inhärenten kulturellen, ethnischen, religiösen Feindschaften ausgeht und sie damit erzeugt, daneben uneingestandene normative Macht in Form kultureller, ethnischer, sexueller Normen enthält, anhand derer die Tolerierten gemessen und sodann geduldet werden. In der dieser Diskurs zudem drittens in Bezug auf die gekennzeichneten Subjekte Überzeugung, Identität und Merkmal vermischt und hiermit die Aussichten auf eine Form kollektiver Deliberation verschlechtert. Das heißt, hier ist man zwar jetzt nicht beim Rawls zurück, aber in einer gewissen Weise doch auch wieder erwollt. Also diese kollektive Deliberation ist praktisch ein Rawls-Zitat. Der Punkt ist der, dass ich komme dann noch gleich auf die Judy Butler und den Davidson dazu zurück, dass ich es noch nicht vergesse. Ich mache jetzt hier nur schnell die Bemerkung zur Wendy Brown fertig. Die Perspektive, die sie hat, ist statt einer Differenzverteilung und statt dieser Art von Etablierung von Differenzen, die Sache zurückzuführen in einen Diskurs von Macht, um jedoch ökonomische, kulturelle und politische Produktionen von Ungleichheit und Ungerechtigkeit erkennen und beseitigen zu können, benötigen wir Sprachen der Macht, einen Begriff also, den die Toleranz unweigerlich verschleiert, und Sprachen der Macht deshalb, weil wir eine Betrachtungsweise finden müssen und können, die uns diese Subjektzuschreibungen verstehen lehrt als Handlungen der Ausgrenzung. Das ist der Punkt, den Sie vorher auch gemacht haben. Es ist nicht so, dass ich Vegetarier bin, sondern jemand, der gesehen hat, dass ich das dort hineingeschrieben habe, oder aber der mich vielleicht gegen mein eigenes Langzeitverständnis daraufhin festlegen will, du hast doch gesagt, du bist Vegetarier, du kannst mich doch jetzt nicht enttäuschen. Jemand, der mich so betrachtet, zwingt mir eine Deutungskategorie auf, und das ist eine Aktion von Machtausübung, weil, das ist eben ein wichtiges Foucault-Moment in dem Zusammenhang, Sprache ist keineswegs harmlos und unbestimmt, sondern Sprache wird immer ausgeübt für bestimmte Aktionen im Rahmen bestimmter gesellschaftlicher Einflussmöglichkeiten. Also jemand, der einen Satz sagt, sagt nicht denselben Satz. Es hängt davon, in welchem Kontext, von wem dieser Satz gesagt wird. Es geht in die Bedeutung von Sprechakten, von Zuschreibungen, von Identifizierungen, geht die gesellschaftliche Herrschaft, die ausgeübt wird von Gruppen, die sich der Sprache bedienen, geht mit ein. Und um daraus herauszufinden, um damit umzugehen, um das zu verändern, ist es nicht sinnvoll, zu sagen, einigen wir uns darauf, dass wir uns unterscheiden und dass wir alle unsere kleinen Bereiche haben, sondern es ist wichtig, in Frage zu stellen, wie diese Zuschreibung getroffen wird, zu problematisieren, und das heißt, aufsässig zu sein und genau nicht die Differenzen sozusagen zu etablieren, um sie dann übersehen zu können oder um sie gleichberechtigt sein zu lassen. Also das ist der Zusammenhang damit. Und jetzt komme ich zu der Davidson-Frage. Meiner Auffassung, vielleicht sehe ich was nicht ganz richtig, vielleicht habe ich das noch so, ziemlich sicher habe ich das noch nicht so klar gemacht, wie ich es klar machen könnte. Meiner Auffassung nach ist das, was Davidson macht, durchaus verträglich mit dem eben Gesagten, nämlich mit der Form von sich nicht in eine Differenz hineinbegeben, die aus der dann rausabstrahiert wird, sondern damit umzugehen, dass in jeder gesellschaftlichen Situation der Bereich der Sprechenden ein Bereich von Etablierten ist, ein Bereich von etablierten Deutungszusammenhängen. Also Davidson lässt sich sicherlich nicht auf die Machtdiskussion ein, er ist kein politischer Philosoph, aber es gibt, denke ich, durchaus an der Stelle eine Berührungsmöglichkeit. Davidson sagt, wir müssen, um unser Toleranzpotenzial finden zu können, ich nenne es jetzt in einer anderen Formulierung wieder, Davidson sagt, wir haben ein Toleranzpotenzial, dieses Toleranzpotenzial tritt ein in unserer Konfrontation mit Fremden. Was ist Fremdes? Fremdes sind andere Sprachgruppen. Und dieses Toleranzpotenzial müssen wir in Rechnung stellen, was aber nicht heißt, dass wir leugnen sollen oder dürfen, dass auf der anderen Seite was anderes ist. Wir müssen anerkennen, auf der anderen Seite gibt es was anderes. Wir können nicht, also Davidson würde gerade stark dagegen sein, zu sagen, du sprichst hier zwar von Erlösung, aber du sprichst von Erlösung und deine Erlösung besteht darin, dass du Hasen schießt und das soll deine Erlösung sein. Ich verstehe das zwar nicht, aber du hast das Recht, von Erlösung zu sprechen oder von was anderem zu sprechen, weil ich habe kein Copyright auf diesen Ausdruck. Also die Relativierungstendenz in dem unrestringierten Anerkennen, du bist eben anders und du darfst anders sein und da schaue ich nicht hinein, diese Relativierungstendenz, die, wie wir das ja mehrfach gesagt haben, dazu führt, dass man für das sogenannte Verständnis des anderen den Preis zahlt, dass man selber eigentlich nicht mehr weiß, wovon man spricht. Das ist nicht die Position von Davidson, sondern die Position von Davidson ist zu sagen, ich muss das ernst nehmen, dass ich dich nicht verstehe. Erstens. Das heißt, also das ist, ich muss das ernst nehmen, dass ich dich nicht verstehe, und das ist in einer zugegebenermaßen ein wenig zurechtgerichteten und hinzugefügten gesellschaftspolitischen Perspektive. Ich muss anerkennen, dass ich aus einem Zustand der Macht spreche. Ich spreche, weil solange ich überhaupt sprechen kann, einem Fremden gegenüber, in einem Rahmen der Gesetteltheit, des Gesetzten und unter Bedingungen, die mir als Macht ausübend durchaus diese Pflicht auferlegen, den anderen festzulegen auf eine Art und Weise, wie er vielleicht nicht festgelegt werden will. Das ist, es ist so. Einerseits ist das, glaube ich, durchaus vergleichbar mit dem Motiv des, wir müssen Sprachen der Macht anerkennen. In dem Moment, in dem ich einer Person gegenüber stehe, ich meine im simpelsten Sinn, ich mache eine Prüfung. Ich spreche über etwas, was ich vor einem Jahr gesagt habe. Die Person, die mir gegenüber steht, äußert Auffassungen, die ich nicht verstehe. Und jetzt kann ich sagen, ich verstehe das nicht. Unterhalten wir uns, ach, so haben Sie das verstanden oder so haben Sie das nicht verstanden. Einigen wir uns darauf, dass wir uns nicht verstehen oder sowas. In dem Moment, in dem ich in diesem Beispiel aber meine Rolle und das, worum es da geht, nur halbwegs ernst nehme, muss ich Macht ausüben. Einmal im Jahr bringe ich es. Ich will es nicht allzu stark strapazieren, aber es geht mir schon auch unter die Haut natürlich. letztlich tue ich der Person nichts Gutes, wenn ich ihr eine gute Note gebe, wenn sie überhaupt nichts von dem wiedergibt, was ich verstehen kann an der Stelle. Ich nenne das deshalb, weil es auf der einen Seite ein gutes Beispiel dafür ist, dass ich, was ich bei Davidson auch als das Provokante empfinde, nämlich dass er eine Form von Prägung dieser Person hat. Ich weiß nicht, diese Person ist vielleicht eine hervorragende Scuba-Taucherin, ja? Oder was immer. Sie hat Qualitäten, die in diesen Fokus überhaupt nicht reinkommen. Ich nehme sie trotzdem in diesem Fokus, aber wenn ich sie, und der Punkt ist jetzt der, wenn ich sie in diesem Fokus nehme, dann lege ich mich als Macht fest. Es ist eine Machtausübung von meiner Seite, die dazu führt, einen gewissen Toleranzspielraum zu haben, und irgendwann einmal hört der auf, der Toleranzspielraum. Und das scheint mir ein Verfahren zu sein. Jetzt auf die Frage, aber wie viel übersehe ich da dabei, an wie viele Sachen komme ich an der Stelle überhaupt nicht heran? Darauf würde ich sagen, ja, zweifellos, an viele Sachen komme ich dabei nicht heran, aber ich kann nicht an alles herankommen. Und ich würde die Gegenfrage stellen, also ich würde jetzt die Gegenfrage so stellen, das, was ich damit verpasse, dass ich zunächst einmal aus einer Position der Macht eine Sprachfestlegung treffe, muss selber erschütterbar sein. Das, was ich damit verpasse, muss sich bei mir rühren, muss sich bei mir melden. Das wollte ich sagen. Also es muss mir plausibel gemacht werden können, dass ich unter Bedingungen, denen ich selber zustimme, Sachen übersehe, Sachen nicht richtig einordne, Sachen korrigieren sollte. Das ist völlig richtig. Das ist nichts anderes als das Principle of Charity. Das ist sozusagen elementarer Davidson. Ja? Es kommt die Frage darauf, und ich meine, der Unterschied, der Punkt beim Davidson ist allerdings der, dass er das nicht so argumentiert, dass er sagt, weil wir gute Menschen sind oder weil wir einander anerkennen müssen, sondern dass er sagt, dass das liegt in der Sprache, liegt überhaupt im Konzept der Sprache und im Konzept des Sprachverständnisses, dass wir das vorsehen müssen. Und die Anwendung auf das Wendy Brown Problem wäre jetzt das zu sagen, die Differenzen, die wir produzieren, wir können nicht anders, als wenn wir Fremdes verstehen wollen, diese Art von Differenzen produzieren. Die sollte man nicht hypostasieren, um in einer gleichberechtigten Multikulturalität zu enden. Und wir sollten und dürfen sie natürlich nicht hypostasieren in der Art und Weise, dass wir sagen, jetzt haben wir es einmal verstanden, sondern mit diesen Differenzen sollten wir flexibel umgehen, im Wissen davon, dass unsere Sprachen der Macht jeweils gesellschaftliche Verhältnisse schaffen, die zwar als gesellschaftliche Verhältnisse sozusagen notwendig definiert sind, gesellschaftliche Verhältnisse, die wir mit Hilfe unseres Verstehenspotenzials schaffen, sind notwendig immer diskriminierend, aber auch korrigierbar. Ich meine, die Korrigierbarkeit ist ein schönerer Ausdruck für die Auseinandersetzung mit den Sprachen der Macht. Nicht? Jetzt, da stellt sich natürlich jetzt wieder die Frage, korrigierbar kann man eine Sache verschieden nennen. Man kann sagen, korrigierbar ist es durch einen Kampf. Das geht in die eine Richtung. Das geht wieder in einer Weise auf den Crash wieder zu. Und Das ist das Motiv, wo man sagt, besser als sich einer repressiven Toleranz unterziehen, ist es, auf einen Crash hinaus zu gehen, weil die repressive Toleranz eine Entwertung und sozusagen Entmächtigung von wesentlichen Bestandteilen ist. Und Korrekturen kann man nur erzwingen und soll man nicht unter den soll man sozusagen, man soll das nicht unter den Tisch kehren, oder aber es gibt natürlich andere Begriffe von Korrigieren, die etwas mehr mit einem Erfahrungsprozess, gesellschaftlichen Erfahrungsprozess zu tun haben. Also es ist nicht ganz zufriedenstellend mit dem Butler-Prozess. Wollen Sie noch was dazu sagen? Dann werde ich die letzte Zeit noch verwenden, Sie kurz auf den Rüdiger Bubner hier hinzuweisen, der nämlich einige ziemlich provokante, wenn Sie sich das ansehen, ziemlich provokante Positionen vertreten hat. Also seine, wie soll ich das mal sagen, ohne direkt am Text etwas vorzulesen, ein paar Thesen, die ihm wichtig sind. Er weist darauf hin, dass, gehen wir es an dieser Stelle an, wir sind alle Ausländer in den meisten Ländern. Dieser Aufkleber, das ist etwas, was er anspricht und wo er eine philosophische Konsequenz daraus zieht. Und also er ist sozusagen gegen diesen Spruch, er gibt gegen diesen Spruch einiges zu bedenken. Er sagt, wir haben eine liberale Gesellschaftsverfassung, die ohne die Differenzen auskommt und nach der sich die Leute richten müssen. Wir haben jetzt die moderne Versuchung, einen multikulturellen Staat aufzubauen, und in diesem multikulturellen Staat, sagt er, gibt es die aktuelle Gefahr, dass wir die Differenz zum höchsten Prinzip erklären, dass wir sagen, das Wichtigste an diesem Staat ist die Toleranz, und das heißt wiederum, und an der Stelle attackiert er den Davidson direkt, das heißt, wir operieren mit einem ethnografischen Blick in der Mitte unserer Gesellschaft. Das, was wir uns eigentlich nur im Urlaub leisten können, vielleicht, dass wir an den Rand unserer Gesellschaft gehen, das wird in das Zentrum unserer Gesellschaft verlagert, indem wir sagen, wir müssen davon ausgehen, dass wir alle miteinander wesentlich, dass wir einander fremd sind. An einer Stelle sagt er sehr deutlich, wir müssen jeden Nachbarn als den Wilden betrachten. Jeder Nachbar ist ein Wilder. Jeder Nachbar versetzt uns in die neue Fassungslosigkeit, dass wir nicht verstehen können, worum es da geht. Und in dem Moment, in dem jeder Nachbar ein Wilder ist, in dem alle Äußerungen, auch so sehr ich sie nicht verstehe, in unserer Gesellschaft nachbarliche Äußerungen sind, bricht die Gesellschaft zusammen. Er sagt also, Gesellschaft kann nicht aufgebaut werden darauf, dass die Personen, die deine Nachbarn sind, alle unabsehbar und dir alle unverständlich sind. Also wenn man es ganz scharf formuliert, das kann man sich ja vorstellen, in einem Reihenhaus 15 Lebensformen, die nichts voneinander wissen, zusammen gesammelt, die innerhalb von kürzerer Zeit zur Massenpanik oder zum Massaker führen. Also wir haben ja im vergangenen Semester eher spielerisch die Sache mit dem Hundebellen in einem Reihenhaus diskutiert. Wenn man das nun wirklich drastisch verschärft und nicht nur ein Hundebellen, das Aufregung verursachen kann, nimmt, sondern wirklich sozusagen urtümlich unterschiedliche Lebensformen, ist an der Stelle klar, so kann Gesellschaft nicht gehen. Und das Schreckgespenst, das er zeichnet, und er zeichnet, das ist mir deswegen wichtig, Ihnen das hier auch noch vorzustellen, weil das ein Schreckgespenst ist, das in der neokonservativen Betrachtungsweise eine ziemlich strategische Rolle spielt, nämlich das Schreckgespenst dieses außer Kontrolle Geratens der Differenzvielfalt, die zum Effekt hat, also dieses außer Kontrolle Geraten hat zum Effekt, dass man unter neokonservativen Vorzeichen darauf hinweist, dass Gesellschaft doch nicht funktionieren kann ohne Selbstverständlichkeit. Und das ist jetzt genau Bubner, der Anspruch der Differenz, nicht brav an der Seite wahrgenommen zu werden als etwas, was wertvoll sein kann, aber ein Antrag muss gestellt werden, damit es extra wahrgenommen wird, sondern als zentrale Kategorie mit sozusagen in die Gesellschaftskonstruktion eingepasst zu werden, dieses Ansinnen der multikulturellen Gesellschaft ist ein zerstörerisches und muss zurückgewiesen werden durch den Hinweis darauf, dass Gesellschaften nur entstehen können durch das Übliche, nur entstehen können durch eine Vorrangigkeit durch einen Primärfaktor des Üblichen. Gesellschaften brauchen dieses Übliche und nur unter der Voraussetzung, dass in der Gesellschaft so ein Konsens, und das ist die Leitkultur, ein gesellschaftstragender Konsens vorhanden ist, nur unter der Voraussetzung kann Fremdes rezipiert werden. Und mir ist jetzt diese Position an der Stelle ist noch sehr wichtig, weil, also im Hinblick auf Davidson sind zwei Bemerkungen zu machen. Erstens, auf eine etwas skurrile Art und Weise tritt bei Bubner der Davidson auf an der Seite der Ethnologen und Ethnologinnen, die so multiple unterwegs sind, die unterwegs sind mit der Radical Translation überall, massiven Verstehensdefiziten zu operieren. Das wirft er dem Davidson an dieser Stelle gerade vor, was mich amüsiert, weil nämlich zweitens, nach meinem Verständnis, das, was der Davidson macht, an einem wesentlich strukturellen Punkt, ziemlich genau das ist, was der Rüdiger Bubner macht, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es diesen sozusagen schwelenden Verdacht von Davidson ist in Wirklichkeit urkonservativ gibt, nämlich Davidson hat diese Auffassung, wir brauchen eine Sprache, und wie ich es vorher ausformuliert habe, wir brauchen auch eine Sprache mit einer gewissen Verdrängung, mit einem Machtfaktor, um etwas verstehen zu können. Das ist in einer Weise genau der Punkt von Bubner mit der Üblichkeit. Wir können nicht die Üblichkeiten völlig auf den Kopf stellen und dann noch glauben, dass wir was verstehen. Das ist dieselbe Geschichte. Nur, und das ist jetzt der wichtige Punkt, wo ich glaube, dass der Rüdiger Bubner die Sache gänzlich falsch herum darstellt, die Konsequenz aus dem asymmetrischen Verhältnis zwischen einer Üblichkeit, sagen wir es mal so, einer Sprache, einer bestehenden Sprachkompetenz und einer im Rahmen dieser bestehenden Sprachkompetenz auftretenden Abweichung. Die Konsequenz kann nicht die sein, dass man die Üblichkeit feiert und sagt, der Rest ist freundliche, tugendhafte Bereitschaft, das andere anzuerkennen, obwohl ich es nicht möchte. In Wirklichkeit ist aber wichtig unsere Leitkultur, das ist das Bubner Modell, sondern die Konsequenz kann nur sein, also in dieser Zusammenstellung ist für mich die Konsequenz zu sagen, Sie wissen es jetzt, was kommt, die Anerkennung, die notwendige Anerkennung des Fremden muss eingebaut werden in das Selbstverständnis der Machtfraktion. Die muss dazu gebracht werden, sehen zu können, dass sie nur verstehen kann, wenn sie tolerant ist. Dass die Toleranz im Begriff des Verstehens über das Wahrheitsproblem mit hinein eingebaut ist. Und um das noch ein bisschen deutlicher zu machen, lohnt es sich, auf eine Sache einzugehen, die Bubner hier anspricht, und das ist genau die Rolle der Grenzerfahrung. Da komme ich jetzt nochmal wieder zurück auf den Punkt der Radical Translation. Bubner sagt, er leugnet nicht, dass es Grenzerfahrungen gibt und dass es Devianzen gibt und dass das die Deviante, sagt er an einer Stelle, sogar ein hohes Innovationspotenzial hat. Dass man, wenn man an der Grenze ist, in Bereichen ist, wo Neues passieren kann. Gleichzeitig sagt er, es ist ein Fehler, diese Grenzerfahrungen für so wichtig zu halten oder zentral zu gestalten im Zusammenhang mit einer Gesellschaft. Seine Konstruktion dieser multikulturellen Angst- und Schreckensgesellschaft ist, dass lauter Grenzen, dass sozusagen in unmittelbarer Nähe zueinander alle Nachbarn gegenüber alle diese Grenzen haben, sodass jeder, mit dem ich rede, mich sofort auf das Unverständliche stößt. Und das ist natürlich richtig. Damit hat er recht. Das kann man nicht leugnen. Wenn ich keine meiner Nachbarn verstehe, wenn ich sozusagen, rede ich jetzt noch gar nicht mal von der Familie, aber also Familie, klammern wir es mal aus, aber kaum, dass die Familie verlassen wird im öffentlichen Bereich, auch in der Schule. Nicht? Wenn zum Beispiel eine Schule zu denken wäre, in der 15 verschiedene Feiertagsregelungen, 15 verschiedene Regelungen der Kleidung, der Essenszeiten, der Tageszeiten und so weiter ist, stellt sich wirklich die Frage, sozusagen, wie hoch kann man diese wechselseitige Unverständlichkeit schrauben. Man kann sie sicherlich um vieles höher schrauben, als wir es haben. Nicht? Aber Summerhill, völlig richtig, kostet natürlich auch was. Ne? Das ist in einem gewissen Sinn, ist das eine Frage der klugen Politik, der Abwägung, wie viel ist einem das wert, wie viel kann man sich leisten, unter welchen Umständen. Aber darum habe ich ja gesagt, es wird an dieser Stelle immer auch mit Schreckbildern operiert, um einen Gegeneffekt zu erzeugen. Nicht? Stellt euch vor, wie fürchterlich das wäre, wenn, damit man umso sicherer den eigenen Standpunkt behalten kann. Aber was ich jetzt sagen wollte, ich wollte dem Bubner an der Stelle zwischendurch recht geben, dass ich bereit wäre zu akzeptieren, wenn man das Ganze rein theoretisch durchspielt, kann man die Grenzen nicht an jeder Stelle positionieren. Man braucht also diese Art von Belastbarkeit, was Overlapping Consensus beim Rawls ist. Das kann aber nicht heißen, dass man die Rolle der Grenzerfahrungen als ferner liefen betrachtet. Ich sage nur diesen Satz schnell zu Ende. Und das ist für mich, um es noch einmal jetzt zu sagen, das Attraktive und der Vorteil von Davidson. Der Davidson und dieses ganze Radical Translation Konstrukt gestattet es einem nämlich, die Grenzerfahrung, das heißt, dass man ansteht, dass man nichts versteht, ohne dass man jetzt existenzialistisch werden muss oder ohne dass man ethisch werden muss, indem man sagt, das Wichtigste ist doch immer der andere oder sowas ähnliches, einzubauen, diese Grenzerfahrung systematisch einzubauen in die Diskussion der Ausübung der Macht des Bestehenden. Das heißt, die Macht des Bestehenden, die tatsächlich eine Macht ist, ist durch dieses Gedankenexperiment der Radical Translation immer gebunden daran, sich fragen zu können und fragen zu müssen, welche Unverständlichkeiten produziert meine Machtausübung? Und es ist, ist sozusagen, es ist eingebaut in diese Art des Verstehen, sich gar zu machen, ist eingebaut eine Grenzerfahrung. Verstehen ist durch Davidson immer am Nichtverstehen geortet. Und wenn das so ist, dann lässt sich diese systematische Einordnung von Nichtverstehen in den Verstehenskontext, die lässt sich dann ausnützen, um eine Antwort auf Bubner zu haben, wenn er sagt, diese Randphänomene sind zwar nett und freundlich, aber sind eher Frage der Tugend und nicht der Frage der Gesellschaftsordnung.
Ja, ich finde es irgendwie so überdramatisch, das so zu sehen, dass, dass es dann so, ja, so Grenzen gibt zwischen mir und allen anderen Menschen. Es gibt ja auch die Möglichkeit, mich mit meinem Nachbar oder meiner Nachbarin in einem gewissen Bereich verständigen zu können und in einem anderen nicht. Es gibt ja nicht nur die totale Verständigung und die Nullverständigung, sondern es ist ja auch tatsächlich so, dass es unterschiedliche Beziehungen gibt und mit der Person habe ich auf der Ebene eine Verständigungsmöglichkeit und mit der anderen auf der, mit einer anderen gar nicht und mit einer anderen auf vielen Ebenen vielleicht. Also es ist ja auch die Realität und daran ist die Welt bis jetzt nicht untergegangen. Also mir kommt es so dramatisch vor, wie ich jetzt den Bubner verstanden habe, als wäre das so schrecklich, wenn ich mit meinen Nachbarn und Nachbarinnen mich da nicht völlig verständigen könnte.
So wie ich den Bubner verstanden habe, wäre es viel eher so, dass wenn man zu viel über sich selbst nachdenkt, immer wieder reflexiv vorgeht, dass man dann in Gefahr läuft, irgendwie so was bei uns die Geisteskranken sind, so zu laufen, dass man niemandem mehr vertrauen kann, dass man wirklich sich vielleicht nicht einmal mehr aus dem Haus traut. Oder wenn man sich aus dem Haus traut, dass man dann gefährlich wird.
Also Bubner ist tatsächlich so ein Rückstoßeffekt zur übertriebenen Aufklärung. Nicht? Also Neokonservatismus sage ich deswegen, weil er geht über den Vorgang der Reflexion, er geht darüber, dass er sagt, selbstverständlich leben wir in Gesellschaften, in denen wir ständig konfrontiert sind mit einer Infragestellung unserer Gewohnheiten. Wir müssen damit rechnen, dass Vernunft uns darauf hinweist, dass wir bestimmte Praktiken nicht weiterführen können, nicht legitimieren können. Also dieses Unterwanderungspotenzial, das durch das Fremde signalisiert wird, das leugnet er nicht, sondern die Besonderheit der Strategie geht zwei Schritte weiter. Er sagt, okay, wir haben diese Form von Unterwanderung, man kann, und vielleicht ist sie an bestimmten Stellen sogar wünschenswert, aber man kann des Guten auch zu viel haben, wenn das außer Kontrolle gerät und wenn das dann noch gefeiert wird als das Wichtigste, dann frisst die Revolution ihre Kinder. Dann frisst das die Reflexion, das Infragestellen der Selbstverständlichkeiten, frisst ihre eigenen Voraussetzungen auf. Und da will ich das terminologisch vielleicht noch einmal ansprechen und deutlich sagen. Ich glaube, es ist richtig und er hat recht und das ist der Bestandteil. Roland Barthes spricht an einer Stelle von der urtümlich faschistische Charakter jeder Sprache, sagt er, also in der Lektion, in der Antrittsvorlesung ins Collège de France, sagt er sozusagen mit voller Macht, sagt er mal, Sprache ist nun mal in einer gewissen Weise faschistisch und das hängt daran, was wir hier jetzt gerade gesagt haben, du brauchst Machtverhältnisse, damit eine Sprache überhaupt geschehen kann. Ja? So ähnlich in einem gewissen Sinn, so ähnlich wie wenn Darwin Recht hat, dann ist das, was wir hier in der Weltgeschichte als menschliche Gattung haben, ist einfach imperialistisch, weil wir uns durchgesetzt haben. Wir haben gleichzeitig damit, dass es uns gibt, die Garantie, dass wir so gut sind, dass es uns geben kann. Das heißt, ein urtümlicher Imperialismus der menschlichen Gattung ist schlicht und einfach nicht zu leugnen nach dem Darwinschen Prinzip. Wenn wir nicht imperialistisch wären, dann hätten wir andere Sachen nicht verdrängt, die wir verdrängt haben. Wir können das nicht sagen. Nein, nein, wir können, das wollte ich jetzt auch gerade sagen, in einer gewissen Weise müssen wir anerkennen, wir sind als Produkte der Darwinschen Entwicklung, sind wir verdrängend. Gut ist an der Stelle der falsche Ausdruck. Genauso sind wir als sprechende Wesen Unterschiede setzend. Wir setzen Unterschiede und andere nicht. So ähnlich wie wir als Darwinsche Wesen bestimmte Lebewesen vernichtet haben und ständig vernichten, vernichten wir mögliche Unterscheidungen und haben wir schon Unterscheidungen sozusagen vernichtet durch jeden Art von Spracheinsatz. Das, glaube ich, kann man nicht leugnen. Und das in Frage zu stellen, würde mehr oder weniger, es ist sozusagen mehr oder weniger eine Paradoxie, die man kaum aushält. Das heißt, wir stellen uns vor, dass wir jemand anderer sind, als wir prinzipiell sind. Wir müssten ganz etwas anderes sein. Wie können wir uns das vorstellen? Was aber nicht heißt, und das ist jetzt die Frage des Guten, dass wir nicht, gegeben diese Voraussetzungen, gegeben den faschistischen Charakter unserer Sprache, eine Redeweise zur Verfügung haben, die uns das einschätzen lässt, die uns einzelne Aktionen im Hinblick auf unsere Umwelt und einzelne Aktionen im Hinblick auf unsere Identitätsfestlegung anderen Leuten gegenüber einschätzen lässt und jetzt die Möglichkeit eröffnet, dass wir sagen können, wollen wir das so oder wollen wir das anders? Sind wir in der Lage, unter diesen Voraussetzungen etwas anderes zu hören, als das, was wir programmiert sind zu hören. Also die Umprogrammierung der Darwinschen Gattung, die wir sind, ist nicht ganz unmöglich. Und eine solche Umprogrammierung findet statt, natürlich aufgrund von Wertüberlegungen. Und diese Wertüberlegungen wiederum können wir aber nur machen aufgrund der Gattung, die wir sind. Wir können nur mit diesem Ding operieren. Und so ähnlich sehe ich es also auch mit den Überzeugungen, die wir produzieren. Sie wollen noch was sagen? Nein. Ja, dann lasse ich das mal als eine Abschlussbemerkung und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, mit der Sie mir gefolgt sind.